SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Eine ganze Serie von Raubüberfällen hatte es zuletzt in der Saarbrücker Innenstadt gegeben. Angefangen hat es am zweiten Weihnachtsfeiertag und die letzten Taten, die haben sich am vergangenen Samstag ereignet. Die Opfer waren Jugendliche, die Täter offenbar ebenfalls. Die Polizei hat jetzt eine Ermittlungsgruppe zu den Taten eingesetzt. Mein Kollege Thomas Gerber weiß da mehr. Thomas, erstmal die drei Überfälle vom letzten Samstag. Was ist da genau passiert?
Ja, also da muss man dazu sagen, dass die Polizei sich sehr bedeckt gibt. Sie will zu den Taten, zu den Einzelheiten nichts preisgeben, aber nach unseren Informationen ist das Ganze am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Nauwieser Straße in der Saarbrücker Innenstadt losgegangen. Da waren zwei 14-jährige Jugendliche unterwegs, ein Junge und ein Mädel, und die sind dann plötzlich von drei Tätern angesprochen und angegangen worden. Sie sollten ihr Geld rausrücken, die Taschen leeren. Die 14-Jährige wurde in den Schwitzkasten genommen, bekam auch einen Faustschlag versetzt, aber dann konnten die beiden Jugendlichen, die 14-Jährigen, sich dann tatsächlich noch retten, sind abgehauen. Und dann ging es um 18.06 Uhr, ging es dann in der Betzenstraße weiter. Dort wurden dann zwei Jugendliche, 17 Jahre alt, mit Messer bedroht von zwei Tätern, unter anderem auch mit einem Schlagstock. Da kam noch ein dritter Jugendlicher hinzu, der hat dann laut nach Hilfe gerufen. Da sind diese beiden Täter, die es da waren, dann von dannen gelaufen. Und dann ging es quasi im Minutentakt, 4-5 Minuten später, die Polizei war gerade unterwegs in die Betzenstraße, ist dann ein 14-Jähriger, Junge in der benachbarten Duttweiler Straße angegangen worden. Ihm ist auf den Kopf geschlagen worden, er wurde leicht verletzt und ihm wurde dann schließlich eine Tüte entrissen von einer Parfümerie mit Parfüm. Insgesamt auch eher nur leicht verletzt worden. Die Täter sind geflohen.
Also allein drei Taten, die jetzt letzten Samstag passiert sind, und es gab ja schon zwei weitere Vorfälle. Geht die Polizei davon aus, dass die Taten jetzt vom letzten Wochenende mit denen nach Weihnachten zusammenhängen?
Ja, die gehen davon aus, dass es eine Tätergruppe ist. Es wurde jetzt diese eigene Ermittlungsgruppe auch schon eingesetzt. Man hat nach den Taten rund um Weihnachten auch schon verstärkt Streife gegangen innerhalb des Viertels. Man geht davon aus, dass es eine und dieselbe Tätergruppe ist. Zwei oder drei Personen sind das jeweils gewesen. Ob das eine Bande ist, das ist noch offen. Aber der Modus operandi, also die Art und Weise des Vorgehens, die spricht dafür. Und es spricht auch die Tatörtlichkeit jeweils dafür und natürlich auch die Beschreibungen der Täter, die stimmen also überein. Es soll sich bei den Tätern um zwei oder drei beziehungsweise drei Leute dann handeln, die arabisch aussehen, so etwa 17 Jahre alt sind, alle so 1,75 groß. Einer der Beteiligten soll relativ korpulent sein, die anderen schnieke und fein gekleidet wohl in der Regel, und die sollen relativ schlank sein.
Also es gibt Hinweise auf die Täter, die Polizei hat jetzt auch eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, die EG Straße. Was heißt das jetzt genau? Ist sie schon relativ nah dran an der Auflösung der Fälle?
Also da will die Polizei natürlich nicht sagen, aber dieses Schweigen für mich deutet es darauf hin, da ist man schon auf einer relativ heißen Spur. Möglicherweise, habe ich jetzt nochmal von der Polizei gehört, gibt es ja morgen schon eine Pressemitteilung. Möglicherweise hat man die drei dann ja tatsächlich auch schon gefasst. Vielleicht kommt man ihnen tatsächlich ganz schnell jetzt doch auf die Schliche.
SR3-Reporter Thomas Gerber war das mit Informationen zu der Serie an Raubüberfällen in der Saarbrücker Innenstadt und zum Ermittlungsstand der Polizei. Ich glaube, die Temptations haben geahnt, was wir hier für ein Wetter haben. Sunshine on a cloudy day. Ja, bei uns war es sogar noch ein bisschen verrückter heute. Erst ungewöhnlich mild bis 14 Grad, fast wie im Frühling. Und dann plötzlich Sturmböen und Starkregen. War heute alles dabei. Ja, und das hat Folgen. Polizei und Feuerwehr, die haben gerade einiges zu tun hier im Saarland. SR3-Reporterin Lea Kielnecker weiß da ganz gut Bescheid. Sie ist nämlich für uns im Land unterwegs und ist uns jetzt aus Siersburg zugeschaltet. Lea, wie ist denn die Lage da?
Ja, ich stehe gerade hier in Siersburg am Bahnhof und man merkt schon, es ist was los. Hier steht jetzt zum Beispiel dran, dass der nächste Zug ausfällt, weil ein Baum auf den Gleisen liegt. Außerdem ist laut VSE in Rehlingen-Siersburg auch ein Stromausfall. Den habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. Also zumindest dort, wo ich unterwegs war, waren die Lichter in den Häusern noch an. Weiß nicht, ob der Strom schon wieder da ist oder der Teil, wo wir hier sind, nicht betroffen ist. Aber auf jeden Fall gibt es auch Stromausfälle wegen dem Sturm. Und auf der Fahrt von Saarbrücken hierher ist mir auch aufgefallen, dass die Lage örtlich einfach sehr unterschiedlich ist. Während im einen Ort die Sonne scheint, ist im nächsten schon Land unter. Es war generell viel Blaulicht unterwegs. Und stellenweise hat man auch gesehen, da lagen auch Stücke von Ästen auf der Straße.
Also so sieht es zwischen Saarbrücken und Siersburg gerade aus. Wie ist denn die Lage insgesamt im Saarland?
Die Polizei meldet seit dem Mittag fast 100 Einsätze. In St. Ingbert wurde eine Frau schwer verletzt, als ein Baum auf ein Auto gestürzt ist. Ebenfalls in St. Ingbert sind Fassadenteile auf ein Auto gefallen, in St. Arnoul Ziegel. In beiden Fällen wurde aber zum Glück niemand verletzt. Und saarlandweit sehen wir auch Straßenbehinderungen durch umgefallene Bäume und rumliegende Äste. Die umgefallenen Bäume neben den Zügen bremsen die auch die Stromversorgung aus. An mehreren Orten sind wohl Bäume auf Stromleitungen gefallen. Und laut VSE gibt es deswegen Stromausfälle in Lebach, Marpingen, Merzig, Schmelz, Tholey und Freisen. Da sind also vor allem die höheren Lagen im Saarland betroffen. Wie viele Leute das jetzt genau trifft und wie lange der Strom in den betroffenen Ortsteilen wegbleibt, ist noch unklar.
Aber kann man denn so ungefähr sagen, wie lange das jetzt noch so geht? Muss sich das Saarland noch auf härtere Stunden einstellen?
Den Sturmhöhepunkt sagt der Deutsche Wetterdienst für heute Nachmittag voraus, also so ungefähr jetzt. Der Sturm soll dann im Verlauf des Abends abklingen. Allerdings bleibt es noch weiter windig, auch morgen noch den ganzen Tag, aber eben nicht mehr so stark wie heute. Was allerdings ab morgen dann auch noch kommt, es wird wieder ein gutes Stück kälter. Statt Bäumen wird uns dann also möglicherweise schon bald wieder Glätte auf den Straßen beschäftigen.
Also einiges los wegen des Sturms hier im Saarland. Die gute Nachricht ist aber, das Schlimmste ist schon bald überstanden. Vielen Dank dir, Lea. Und kommt ihr wieder gut hier auf den Hallberg.
Danke.
Seit diesem Jahr gibt es im Saarland nur noch 7 statt 12 Standorte für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Also den brauchen Sie zum Beispiel, wenn Sie am Wochenende merken, Ihnen geht's nicht gut. Sie haben vielleicht eine schlimmere Erkrankung und Sie wollen dann ärztlich untersucht werden, aber nicht unbedingt direkt in die Notaufnahme der Krankenhäuser. Dafür ist der ärztliche Bereitschaftsdienst da. Und die Schließungen der 5 Praxen, die waren schon länger von der Kassenärztlichen Vereinigung angekündigt worden. Der Grund dafür ist Personalmangel. Ich habe vor der Sendung mit Harry Deroyer gesprochen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Und ich wollte von ihm als erstes wissen, wie denn jetzt das erste Wochenende lief.
Es war schon einiges los. Das war aber auch zu erwarten, weil wir jetzt ja die Zahl der Praxen verringert haben. Wir haben natürlich noch keine vollständigen Auswertungen im Moment vorliegen. Wir haben jetzt von den Zentren selbst keine groß negativen Berichte bekommen. Wo es Probleme gab, das ist im Fahrdienst von den Praxen. Da wurde halt ein sehr hohes Aufkommen berichtet.
Für den Hintergrund, der Fahrdienst gehört auch zum Angebot der Bereitschaftspraxen dazu?
Ganz genau. Ne? Der Fahrdienst ist da, auch eigentlich 24 Stunden. Und tagsüber haben wir ja jetzt statt einem Arzt, der in der Praxis, noch einen zweiten, der dort unterstützen soll, aber auch eigentlich dafür da ist, wenn es jetzt mal überläuft an Hausbesuchen in den größeren Gebieten, dass der da auch unterstützt. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob auch den auch adäquat zurückgegriffen wurde.
Welche Erkenntnisse können Sie denn aus diesem ersten Wochenende ziehen?
Wir sind ja eng dran und arbeiten im Rahmen unserer Möglichkeiten das so schnell auf, wie wir können. Und werden dann auch schauen müssen, wie wir das regeln, ob das Ganze so bleiben kann oder ob wir nachpersonalisieren müssen.
Dieser Backup-Dienst, sind das die Ärzte aus den anderen Bereitschaftspraxen, die jetzt dann auf die übrig gebliebenen verteilt werden?
Nee, so ist das nicht. Wir haben ja einen Mangel an Ärzten und der wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, sondern das ist ein Extradienst, der dafür eingerichtet wurde, nur für Saarbrücken. Ja?
Okay.
Weil das halt die bevölkerungsreichste Stadt des Saarlandes ist.
Sie als KV hatten ja angekündigt, dass die Reduzierung der Praxen um die Hälfte nicht bedeutet, dass auch nur noch die Hälfte der Ärzte zur Verfügung steht. Hat das denn so funktioniert?
Die letzten 5 Jahre ist die Zahl dienstfähiger Ärzte um 30% zurückgegangen. Ja? Und diese neue Besetzung ist so, dass wir in jeder BDP-Praxis statt 2, 3 Ärzte zur Verfügung haben. Davon haben wir einen Arzt, der macht nur Hausbesuche. Ein Arzt ist ständig vor Ort von 8 bis 22 Uhr. Und ein weiterer Arzt ist als Springer eingeteilt. Der ist primär in der BDP-Praxis stationiert. Wenn aber sehr viel Hausbesuche anfallen, soll der auch den Fahrdienst unterstützen. Und die Dienste wurden dann auch dieses Jahr vergeben nach einem neuen System, wo der Arzt sich selbst eintragen kann, wo er zunächst seine Dienste machen möchte. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert und wir hatten auch alle Dienste besetzt, ohne dass wir da ein Problem gesehen haben.
Jetzt wurde ja schon im letzten Jahr ein neues System getestet, wo man sich als Patient, bevor man eine Bereitschaftspraxis aufsucht, telefonisch eine Einschätzung abholen soll, wie dringend das Anliegen tatsächlich ist, vor dem Hintergrund, dass die Praxen eben so auch entlastet werden. Funktioniert das denn?
Prinzipiell ist es so, dass wir da jetzt im Moment keine Daten vorliegen. Wir hatten das ja als Versuch gemacht in 2 BDPs. Da waren eigentlich die Ergebnisse eher positiv, wurden auch von Patienten akzeptiert. Und wir werden jetzt halt weiter schauen müssen und werden halt unsere Daten jetzt auswerten müssen, inwieweit wir da auch zu einer Reduktion von Fallzahlen kommen. Dass, sagen wir mal, der Kollege dann am Telefon auch vielleicht den Fall abarbeiten kann. Wir wollen auch zum 1.1. eigentlich noch einen zusätzlichen Telefonarzt implementieren. Das schaffe ich jetzt momentan, aber logistisch aufgrund von Personalmangel nicht. Ist aber auch vorgesehen im Laufe des Jahres.
Bereitschaftspraxen im Saarland. Seit diesem Jahr gibt es nur noch 7 statt 12. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland, Harry Deroué, hat eine Bilanz des ersten Wochenendes gezogen und erklärt, wie das überhaupt funktioniert mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Ein neuer Höchststand bei rechtsextremistisch motivierten Straftaten in Deutschland, der wurde heute gemeldet. Es geht um 17% mehr als im Vorjahr und da ist noch nicht mal der Dezember 2024 drin. Ich konnte vor der Sendung mit Michael Schley vom Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte in St. Wendel sprechen. Und ich habe ihn gefragt, was er davon mitbekommt, ob die Probleme mit Rechtsextremismus in Deutschland größer werden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch mein Eindruck. Das erleben wir auch in unserer Arbeit, zum Beispiel in der Beratungsstelle zu den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Auch wir haben praktisch in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Fallzahlen, wo Menschen in unsere Beratung kommen und mit diesen Themen herausgefordert werden, mit Vorfällen herausgefordert werden, ob jetzt privat oder beruflich. Und da merkt man schon, dass in den letzten Jahren die Hemmschwelle für solche Taten gesunken ist und auch der Diskurs sich doch recht stark verschoben hat.
Haben Sie denn da für Saarland auch Zahlen?
Ja, also zunächst mal, wenn wir auf die Straftaten gucken, der Verfassungsschutz im Saarland hatte letztes Jahr im Oktober, meine ich, Zahlen für das Jahr 2023 rausgebracht und auch da gab es einen Anstieg der Straftaten, also von 274 Straftaten, rechtsextreme Straftaten im Jahr 2022 auf 312 Straftaten im Jahr 2023, darunter auch Gewalttaten. Also auch da kann man diesen Anstieg auch im Saarland im gewissen Umfang nachvollziehen.
Also Sie machen ja auch viele Fortbildungen und Seminare zum Thema Rechtsextremismus. Und was hören Sie da zum Beispiel von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Inwiefern sind die mit Rechtsextremismus konfrontiert?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es kann halt eben schon im Alltag sein, dass man im Freundeskreis beispielsweise oder im Kollegium häufiger in Gesprächen rechtsextreme Parolen hört, die ja gewisserweise normalisiert wurden mit der Zeit. Das kann aber auch so weit gehen, dass Menschen in unsere Beratungsstelle kommen, die zum Beispiel Eltern sind von einem jugendlichen Kind, das in die Szene sich orientiert hat. Vieles passiert im Internet natürlich auch, über WhatsApp-Gruppen, aber auch über andere Social-Media-Plattformen, in denen Rechtsextremismus geteilt wird und sich halt eben auch teilweise tarnt in Memes und in anderen Erscheinungsformen.
Schauen wir mal auf die Politik. Man kann ja schon sagen, der politische Diskurs hat sich verändert in den vergangenen Jahren. Der Umgang miteinander, aber eben auch die Rhetorik bei gewissen Themen, wie zum Beispiel Migration. Da gibt es jetzt nicht nur von rechts außen populistische Äußerungen, sondern auch mittlerweile von den alteingesessenen Parteien. Würden Sie ja sagen, die Politik wird da ihrer Verantwortung gerecht?
Ja, man muss das differenziert betrachten, ne? Also auf der einen Seite will ich ganz deutlich sagen, die Politik hat in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr viel Augenmerk auf das Thema gelegt. Also wenn man das vergleicht mit noch vor 15 Jahren beispielsweise, dann ist die Aufmerksamkeit und das Problembewusstsein für das Thema Rechtsextremismus viel, viel größer geworden. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Und gleichzeitig müssen wir aber, glaube ich, schon gesellschaftlich und auch natürlich politisch schauen, dass wir die kontroversen Themen auch weiterhin differenziert behandeln, dass wir nicht auf Vereinfachungen zurückgreifen, sondern wirklich die Komplexität ernst nehmen, zum Beispiel wenn es ums Thema Migration geht, und dass wir eben nicht Parolen, die vielleicht von rechtsextremen Kräften geäußert werden, kopieren, sondern da wirklich differenziert die Themen betrachten.
Wenn wir noch einmal auf die Zahlen schauen, die heute veröffentlicht worden sind. Ein Großteil der rechtsextremistischen Straftaten machen sogenannte Propagandadelikte aus. Also das sind zum Beispiel Äußerungen im Internet, die eben strafrechtlich relevant sind. Und da gibt es ja mit Social Media leider, muss man sagen, reichlich Gelegenheit und Plattform, diese auch ja in die Welt zu posten, diesen Unsinn. Kann man dem überhaupt noch beikommen oder müssen wir da sogar noch mit steigenden Zahlen rechnen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Also ich glaube, vieles, was in den letzten Jahren an Entwicklungen passiert ist, wäre ohne das Internet und vor allem ohne soziale Medien so gar nicht möglich gewesen. Die sozialen Medien sind da schon ein sehr großer Verstärker, dienen enorm der Mobilisierung, der Verbreitung von diesen Inhalten, und da ist es schwer, das Ganze zu begrenzen. Die Algorithmen haben ihre Wirkung, wem was angezeigt wird. Man gerät leicht in solche Echo-Kammern, in denen man dann dauerbeschallt wird mit diesen Inhalten. Also es ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich glaube, die eine Antwort zur Lösung dieses Problems gibt es einfach nicht.
Die Zahl der rechtsextremen Straftaten hat in Deutschland zugenommen. Im vergangenen Jahr hat das Innenministerium einen Höchststand registriert. Diese Entwicklung macht sich auch im Saarland bemerkbar. Gesprochen habe ich darüber mit Michael Schley vom Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte in St. Wendel. Und jetzt kommen wir zum Vier-Punkte-Plan von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit diesem hatte sie am Wochenende bekannt gegeben, wie die Bundesregierung mit geflüchteten Menschen aus Syrien umgehen sollte. Darin wird unter anderem angeregt, Bürgergeldempfänger zu überprüfen und straffällig gewordene Syrer schnell in ihr Heimatland zurückzuschicken. Wer dagegen integriert sei, arbeite und die deutsche Sprache beherrsche, der dürfe gerne bleiben. Die Fraktionen im Saarländischen Landtag, die haben da recht unterschiedlich drauf reagiert, wie SR3-Politikreporterin Stefanie Balle berichtet.
Die Prognose von AfD-Fraktionssprecher Josef Dörr,
kann man vergessen,
könnte sich, was das Saarland betrifft, bewahrheiten. Allerdings nicht aus dem Grund, den die AfD nennt.
Zuerst einmal wird die ja nicht mehr Innenministerin sein in ein paar Wochen.
Sondern aus rein praktischen Gründen, wie SPD-Fraktionssprecher Ulrich Commerson zugeben muss.
Dass wir endlich dafür sorgen, dass bei uns die Unterlagen digitalisiert werden, damit künftig die Prozesse besser vorankommen. Das ist die erste Voraussetzung. Vorher über irgendwelche Beschleunigungen von Maßnahmen oder sowas zu reden, ist, glaube ich, utopisch. Da kann man im Einzelfall mal was machen, aber nicht in der Grundlinie.
Bis die Daten und Verwaltungsvorgänge der Ausländerbehörde in Lebach komplett digitalisiert sind, werde es wohl noch dieses ganze Jahr dauern. Deshalb sei eine Überprüfung des Aufenthaltsrechts aufgrund der ehemals angegebenen Fluchtgründe rein organisatorisch, zumindest zeitnah, nicht machbar. Für die SPD ist das aber auch nicht vordringlich. Commerson betont vielmehr, dass auch im Saarland die gut integrierten Arbeitskräfte, vor allem im Gesundheitsbereich, dringend gebraucht werden.
Wir haben auch sehr viele syrische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Mitbürgerinnen aus mit syrischem Hintergrund, die hier gut integriert sind, die wir hier brauchen, auch schlichtweg, weil sie gerade im Gesundheitsbereich beispielsweise wesentliche Funktionen ausüben. Und diejenigen, die gut integriert sind, die sollten wir nicht zurückschicken.
Die CDU ist da auf derselben Linie wie die SPD. Wer hier arbeitet und integriert ist, der soll gerne bleiben. Allerdings kritisiert Fraktionsvize Roland Theiß die zögerliche Haltung der Landesregierung, wenn es ums Abschieben von Straftätern geht. Und dass Menschen, die im Bürgergeld leben, es sich hier im Sozialstaat bequem machen können.
Für diejenigen, die, und das sind ja auch viele, im Bürgergeld leben, diejenigen, die eben keine Arbeit gefunden haben, deren Integration gescheitert ist, für die ist es richtig zu sagen, wir unterstützen die Rückkehr. Und wenn die Rückkehr nicht freiwillig erfolgt, dann, wenn die Fluchtursachen weggefallen sind, dann setzen wir diese auch durch. Und als erstes diejenigen, die sich hier strafbar gemacht haben.
So sei die Datenspeicherung ein wichtiges Instrument, um Straftäter ausfindig zu machen. Und das habe das SPD-geführte Bundesinnenministerium selbst verzögert. Ein Vorwurf, den die AfD vollständig unterschreibt. Und darüber hinaus Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein ganz schlechtes Abschlusszeugnis ausstellt.
Fakt ist, Die haben nichts gemacht, um diese illegal, muss man ja immer wieder sagen, ungesetzlich und unkontrolliert eingewanderten Leute, um das abzudämmen, haben nichts gemacht und werden auch in Zukunft nichts machen.
Mit Blick auf die Bundestagswahl warnt SPD-Fraktionschef Commerson vor scheinbar einfachen Lösungen für jedes Problem. Die kommende Bundestagswahl werde entscheiden, ob es in Deutschland populistisch oder zum Wohle der Menschen weitergehe.
Reaktionen waren das von den saarländischen Landtagsfraktionen auf den Vier-Punkte-Plan von Bundesinnenministerin Faeser zum künftigen Umgang mit geflüchteten Menschen aus Syrien.